Yeah, thank you both for your.
Vielen Dank an Sie beide. Danke für Ihre reichhaltigen Vorträge. Das haben wir gar nicht so erwartet, aber wir sind schon ziemlich weit in der Zeit vorgeschritten. Deswegen würde ich gleich zum Publikum hin öffnen und fragen, ob es Ihrerseits Fragen gibt. Da drüben ist schon jemand. Bitte noch aufs Mikrofon warten. Ich würde gerne die Ehre von Pete Seeger verteidigen wollen, weil Sie haben ihn ja beschuldigt, hier sehr herablassend zu sein. Ich weiß, dass die Position der Weißen in der schwarzen Musik irgendwie immer gleich Anschuldigungen hervorruft. Und ich weiß allerdings, dass sein Projekt eine Fortführung war von Alan Lomax und seinen Besuchen in den Gefängnissen in den 40er Jahren. Und im Vergleich dazu ist Pete schon wesentlich offener, also nichts mehr mit den alten kolonialen Gedanken. Am Anfang hat er etwas gesagt über diese besseren Bedingungen in den Gefängnissen. Ich meine, im Prinzip ist das ja eine Wiederholung der Dinge, die in anderen Gefängnissen schon waren. Und irgendwie die Stimme, die er da drüber spricht, passt so zum Film nicht. Ich meine, es ist tatsächlich ein historischer Fakt. Es ist tatsächlich eine deutliche Verbesserung der Gefängnisbedingungen im Vergleich zu den 20er Jahren. Ich habe aber nicht gehört, dass er eigentlich dieses texanische System völlig gerechtfertigt hat. Ich meine, die Gefängnisse und ihre Einrichtungen, ich denke, das liegt auch daran, dass diese Form der Arbeit, diese Art des Einsperrens wirklich problematisch ist. Ich denke, Pete Seeger hätte das auch so gesehen. Ich meine, man muss auch daran denken, in welcher Zeit diese Aufnahmen entstanden sind. Die negative Botschaft bleibt schon da. Die ist vielleicht subtil eingebaut, aber auch die Kameraarbeit. Schauen Sie sich mal an, wie dieser Gefängniswächter auf dem Pferd betrachtet wird von der Kamera. Nicht als nette Person. Also ich sehe hier nicht, dass Pete Seeger dem allem zustimmt, was da stattfindet. Ich würde auch noch irgendwo nochmal an den ersten Abend erinnern. Da haben wir gesprochen über die Gefahren, die man hat, wenn man für jemand anderen zu sprechen vermeint. Also ich meine, diese individuellen Stimmen und was ich gelesen habe, ich denke, dass das Problem ist einfach, dass da einer von außen her kommt und für andere sprechen will. Ich will jetzt nicht irgendwo Pete Seeger total an den Pranger stellen, aber irgendwo hat das so was Anthropologisches. Und genau das wollte ich eigentlich nochmal rausstellen, die Problematik von außen her Dinge zu beurteilen. Kurt, eine Frage an dich. Ich will jetzt nicht auf dieses zentrale Argument direkt zu sprechen kommen, sondern ich will einfach nochmal den Gedanken der Industrialisierung der Stimme komplizieren mit folgender Frage. Denkst du, es gibt eine Beziehung zwischen der Industrialisierung der Stimme und der Industrialisierung des Sehens, die ganz klar ist, auch in dem Clip, den du ausgewählt hast? Da geht es eigentlich um eine Stimme, aber du hast ja gesagt, die Kamera muss das eigene Tempo finden, aber die Frage ist nur, welche Kamera? Weil man hat da mindestens drei Kameras in dem Clip. Der Kommentator hat in die Kamera geblickt, hat mit dem Fernglas in die Kamera geblickt. Also du hast immer gesprochen von einer Kamera in diesem Clip, Ultraviolet. Wir haben hier eine Vervielfältigung visueller Techniken und denkst du, das hat auch etwas zu tun mit den verschiedenen Stimmen, der Proliferation der verschiedensten Stimmen? Ich habe mich bezogen auf Dario Schwarzstein. und seine Kamera, die diese elegante Möglichkeit findet, zu vermitteln zwischen den Perspektiven, wenn man auf die Monitore blickt, wenn man aus dem Fenster blickt, und die diese hyperbolische Zeitlichkeit des Kommentators einfängt. Hier scheint die Kamera tatsächlich das richtige Bewegungstempo zu finden. Es gelingt ihr, wie mir scheint, richtig zu navigieren in diesem ellipsenartigen Bewegungsfeld. Das war, was ich meinte, als ich sagte, die Kamera findet hier ihren Weg zwischen diesen Wahrnehmungsapparaten, die da sind. Und irgendwo inmitten all dessen sitzt die Stimme. Wie ein Führer durch den Wald der Bilder. Das Ganze wird sehr eloquent und elegant gemacht. Man stellt es erst beim mehrfachen Sehen fest, wie viel überhaupt in diesem kleinen Raum passiert. Es gibt eine Beziehung zwischen dieser Art von Verstärkung und der Hyperbel, durch die die Stimme durchmisst. Die hat ja ein Training, die ist ja spezifisch geschult, Schritt zu halten mit dem Tempo des Rennens und genau richtig zu sprechen für die Übertragung im Rundfunk. Da gibt es auch eine Verstärkung, die Stimme erfahren muss im Laufe der Zeit. Sie muss mehr Raum einnehmen, diese Stimme. Sie muss intensiver werden, muss sich jedes Mal reinlehnen in die Vokale, muss ihre eigene Kadenz entwickeln, ihre eigene Geschwindigkeit und muss eine interne Dynamik entwickeln, diese Stimme, die im Tempo, in den Kadenzen sitzt. Das Ganze ist also ein Versuch, stimmlich das zu tun, was die Kamera macht, wenn es um das Sehen geht. Also diese Stimme muss extra Dimensionen entwickeln, Kadenzen, Stimmhöhen, Stimmtiefen. Und darin, in diesem Ausbau, in dieser internen Dynamik und Plastizität der Stimme, höre ich irgendeinen Ruf. Ich habe versucht, in meinem Vortrag hier das fortzusetzen, einfach spekulativ zu schauen, gibt es diese gleiche stimmliche Qualität, die man auch woanders hört, außerhalb dieses Bildes, die nichts mit diesem abgebildeten Ding zu tun haben, aber die auch wieder genau auf das zurückgehen, was wir gehört haben in dem Clip. Ich meine, das ist irgendwo das Tonäquivalent zu einer Halbplastizität, eine plasmatische Stimme, wenn man das so bezeichnen kann. Plastizität, da denkt man immer an Animation, da denkt man an Eisenstein-Fähigkeit, solche Dehnungen zu sehen, zu sehen, wie sich so ein Zeichentrickkörper expandieren lässt. All das erleben wir auch in dieser Stimme. Und es ist mir besonders angenehm zu sehen, dass sich das auch auf das, was Aisha gesagt hat, diese Eleganz der Gesten, die es gibt in diesem Clip und diese extrem kontrollierte Kamera. Das ist interessant, aber ich habe versucht, einfach zu sagen, das ist vielleicht nicht nur eine Stimme, es ist vielleicht eine Person, die verschiedene Stimmen spricht. Deswegen geht das so schnell. Das ist irgendwo eine Reaktion, wie eine Auktion, wo der Auktionator die verschiedenen Leute imitiert, praktisch für die Leute spricht, die da bieten. Das ist eine Fragmentierung der Stimme. Also für mich ist das nicht eine Stimme. Es ist genau wie ein Bild, das sich zerlegen lässt. Und genauso lässt sich auch Stimme zerlegen als Echo des Umfeldes. Ja, die Frage der Virtuosität deutet auf die Frage nach dem, was du als Multiplizierung bezeichnet hast. Es ist eine Stimme fürs Radio, für den Rundfunk. Eine Stimme, die im Ohr des Zuhörers erklingen wird. Da gibt es ein großes Publikum da draußen, die hören das, was er sagt, und die Fernsehzuschauer sehen gleichzeitig auch noch das Bild. Also ich meine, die sehen vielleicht die Bilder ohne Stimme. Wir schauen auf die ganze Szenerie vom gegensätzlichen Standpunkt. Wir sind also quasi das Reverso, die Rückseite dieser Rundfunkausstrahlung, weil wir hinter dem Kommentator sitzen. Ich weiß nicht, ob ich es auch sagen würde, dass da mehrfache Stimmen sind. Ich meine, das ist eine Frage, wie verstehen wir den Begriff Multiplizierung? Wenn ich mir die zwei Vorlesungen anhöre, da war es für mich interessant zu hören, dass Sie von der Stimme gesprochen haben in Ultraviolet als Inkarnation des Kapitalismus, und Sie haben sich dann hin bewegt zu diesem Auktionator und seiner Übung The Woodchuck. Und interessant war auch, dass Sie sich dann über diese Yucky Music noch geäußert haben. Interessant war auch diese Auffassung zu Pete Seegers herablassenden Kommentaren in seinem Film. Im Gegensatz zu einer Bewertung der Lieder als Widerstand haben wir hier noch keine Bilder dazu. Ich meine, die Aufzeichnung haben wir gehört, wir hatten das im Dunkeln gesehen, es war aber kein Film. Die Frage, die ich habe an Sie beide, gibt es hier eine Übereinstimmung zwischen Lied und Bild? Für mich ist das problematisch. Ich meine, wahrscheinlich würdest du nicht zustimmen, weil du hast sehr viel gemacht mit Kombination von Bild und Ton, genauso wie John Comfort. Vielleicht nur mal, um dieses Diskussionsfeld zu eröffnen. Ja, diese Yucky-Musik, ich denke, hier habe ich nur lose reagiert auf Top 40 Radio. Das war ein Soundtrack. Deswegen habe ich an diese Lieder gedacht, die immer wieder gespielt werden innerhalb einer Stunde. Die werden so gespielt, dass die Werbung dazwischen passt. Ich meine, so habe ich die erlebt, so habe ich sie in Erinnerung. Diese Top 40, diese Hitparade. Da gibt es eigentlich eine klare Diskrepanz zu der Arbeit, die geleistet wird. Zeit und Rhythmus der Arbeit und ihrer Entfremdung durch Kapital spielen hier mit hinein. Das Ganze wird eigentlich verstärkt durch dieses Herumreichen der Mate-Tasse. Ich möchte noch mal zu dem Dokumentarfilm zu von Pete Seeger kommen. Ich habe ja gesagt, es gibt die Entmenschlichung und auch die Würde der Arbeit. Und es ist sehr schwierig, über die Plantagensklaverei zu sprechen, wenn man nicht genau auf diese Würdefrage zu sprechen zu kommen. Und ich weiß, bei Pete Seegers Dokumentarfilm, da ging es um den Kult des Singens. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt natürlich sehr spät retrospektiv diese Sache betrachte. Und für mich sagt dieser Dokumentarfilm trotzdem mehr über Pete Seeger aus, als auch über die Gefangenen. Ich frage mich immer noch, wie kann man über die Marginalisierten reden, wenn man sie nicht selbst reden lässt. Also ein Thema, was wir ja schon angeschnitten haben im Symposium. Ich denke, die beiden Musikbeispiele, die ich ausgesucht habe, repräsentieren paradigmatische Beispiele von Musik, die das miteinander verbindet, was ich so als emotionale Flachheit bezeichne. Das wird kombiniert doch mit sehr extravaganten Dingen. Also es gibt sehr, sehr flache Stimmhaltung und trotzdem wird da eine ganze Welt ins Leben gerufen. Das ist diese Trap Music. Diese extravagante Darstellung, das fand ich sehr interessant. Irgendwo die sind ganz heroisch, finster und hier habe ich sie als interessant empfunden, weil sie, wenn man sie vom Bild loslöst, man so eine Einladung hat, sich in diese Lieder reinzuhören, diesen einzelnen Tönen Aufmerksamkeit zu widmen. Mit anderen Worten, es ging nicht, dass man nicht sorgfältig zuhört, einfach als taktischen Versuch, die Seekanäle auszublenden und zu sehen, was passiert, wenn wir diese perzeptive Einladung annehmen, in die Komplexität der Musik, der Geräusche einzudringen. Es ist Musik, die üblicherweise ignoriert wird. Das heißt, die Einladung, sie zu hören, ist auch eine Einladung, sich zu beschäftigen mit den Formen der Ignoranz, aktiven Ignoranz, die es gibt, wenn es um die Musik geht. Das Ganze miteinander zu vergleichen, in Beziehung zu setzen. Und in Beziehung zu setzen zu einigen der Videos, die wir hier gesehen haben. Das schien mir eine Herausforderung, die man durchaus akzeptieren sollte. Okay, wir müssen jetzt zum Ende kommen, leider. Mir war gar nicht klar, dass es so interessant sein würde, dass wir schon 2,5 Stunden hier zusammengesessen haben und in einer halben Stunde wird es dann auch das nächste Panel geben. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.